Sinusvenenthrombosen. Das ist die Erkrankung, die in seltenen Fällen nach dem Impfen mit AstraZeneca aufgetreten ist. Bei Johnson & Johnson jetzt sind es wenige Fälle, doch die US-Arzneimittelbehörde prüft und hat die Impfung mit diesem Impfstoff erstmal ausgesetzt. Einer, der das jetzt sehr genau verfolgt, ist Dr. Christoph Spinner von der Technischen Universität München. Mit seinem Team am Klinikum rechts der Isar macht er gerade selber eine Studie mit dem Johnson & Johnson Impfstoff. Wie besorgt sind Sie angesichts der Meldungen aus den USA?
Ja, Sie hatten ja gerade zusammengefasst, was uns im Moment zumindest Grund gibt, sehr, sehr genau hinzuschauen, nämlich das Auftreten von zerebralen Sinusvenenthrombosen, also dieser seltenen Erkrankung der Hirnvenen im Zusammenhang mit Abfall der Blutblättchen nach einer Covid-19-Impfung.
Die dann einen Bluttropfen bilden.
Genau, man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass diese Blutblättchen aktiviert werden durch die Impfung, quasi eine Autoimmunreaktion. Und Blutblättchen reagieren, wenn sie aktiviert werden und bilden Blutpfropfen und können dann entsprechend auch Venen verschließen und so zu diesen Sinusvenenthrombosen führen. Das jedenfalls ist der gut publizierte Mechanismus bei AstraZeneca, der hier vermutet wird und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ursächlich sein dürfte. Jetzt gilt es deshalb sehr genau zu untersuchen, ob der gleiche Mechanismus beim Adenovirus-Impfstoff von Johnson & Johnson ebenso beobachtet werden kann.
Was verbindet denn diese beiden Impfstoffe vom Prinzip her?
In beiden Fällen werden sogenannte Erkältungsviren, also Adenoviren, allerdings unterschiedlicher Herkunft, benutzt, um quasi als Fähren in den menschlichen Körper zu dienen, um dann eine Bauanleitung für SARS-CoV-2-Virusbestandteile in menschliche Zellen zu bringen, sodass diese dann diese Eiweißbestandteile produzieren und dadurch das Immunsystem trainiert wird.
Und die Vermutung ist, dass bei diesem Mechanismus, den Sie beschrieben haben, der womöglich zu diesen Thrombosen führt, dass eine Reaktion auf dieses Vektorvirus, auf dieses Adenovirus ist.
Also man geht davon aus, dass entweder das Vektorvirus bzw. das eingebrachte Antigen, also diese Kombination, einem menschlichen Eiweißmolekül auf dem Blutblättchen sehr ähnlich ist, sodass durch die Impfung eine Autoimmunreaktion auf diese Blutblättchen ausgelöst wird und, wie ich schon gesagt hatte, aktivierte Blutblättchen bilden dann Blutpfropfen und lösen diese Erkrankung aus. Es geht jetzt vor allem wirklich um die Frage, handelt es sich um einen Klasseneffekt, also betrifft er auch andere Coronavirus-Adenovirus-Impfstoffe?
Und wie aussagekräftig sind da jetzt die Zahlen, die wir aus den USA haben? 6 Fälle bei 6,8 Millionen verabreichten Impfdosen?
Sind natürlich sehr seltene Fälle, noch sehr viel seltener, als sie zunächst bei AstraZeneca berichtet wurden. Und man muss allerdings einschränkend festhalten, dass es jetzt nicht nur um Sinusvenenthrombosen, sondern um Sinusvenenthrombosen in Kombination mit dem Abfall der Blutblättchen geht. Also um zumindest zwei Hinweise, dass es sich um einen ähnlichen Mechanismus wie bei AstraZeneca handeln könnte. Und deswegen hatten die Zulassungsbehörden, hier die FDA, aber auch die Europäische Arzneimittelbehörde sehr früh reagiert. Denn Johnson & Johnson hat ja jetzt in einem gemeinsamen Statement bereits mitgeteilt, die Markteinführung in Europa zu verschieben und zunächst noch einmal genau zu untersuchen.
Genau untersuchen heißt es, man schaut noch mal, ob man noch mehr Fälle auch findet, gemeldet kriegt, oder geht es um diesen Mechanismus?
Man wird sich jetzt zunächst diese 6 Fälle ganz genau im Detail anschauen, aber man wird natürlich auch noch mal genau suchen, ob es nicht weitere Fälle gibt, und dann wird es am Ende um eine Risiko-Nutzen-Abwägung gehen, denn selbst im unwahrscheinlichen Falle wie bei AstraZeneca, wenn sich das entsprechend bestätigt, bleibt da dennoch ein großer Nutzen durch Covid-Impfungen, gerade in einer Zeit steigender Covid-Infektionen.
Weil das Risiko, dass durch eine Erkrankung dann besteht, größer ist.
Ja, genau. Und die FDA hat ja auch, also die amerikanische Zulassungsbehörde hat zunächst entschieden, alle Johnson & Johnson Impfungen zu pausieren, also ähnlich wie auch die Europäische Arzneimittelbehörde damals bei AstraZeneca, um dann auch neue Empfehlungen aussprechen zu können. Ich glaube, auch hier sehen wir, dass unsere Sicherheitsmechanismen selbst über zugelassene Arzneimittel hervorragend gut funktionieren. Ich glaube, die Menschen bei uns, aber auf der Welt, können sich darauf verlassen, dass die Zulassungsbehörde ihre Verantwortung sehr ernst nimmt.
Jetzt arbeiten Sie an einer Studie auch zu diesem Impfstoff. Da geht es unter anderem um die Frage zu schauen, ob eine zweite Dosis Vorteile bringt. Was bedeutet denn das jetzt für Ihre Studie?
Ja, auch wir warten jetzt die genaue Analyse und die Risiko-Nutzen-Abwägung ab, bevor weitere Impfungen durchgeführt werden. Und ich denke, auch das ist ein klares Zeichen. Die Sicherheit der Menschen steht immer an vorderster Stelle.
Jetzt hat die EU-Kommission heute schon angekündigt, Impfstoffverträge mit AstraZeneca und Johnson & Johnson nicht zu verlängern. Ist das vorschnell? Verschenkt man sich da eine Chance?
Ich glaube, die Vektorimpfstoffe sind eine zuverlässige Technologie trotz allem. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die Nebenwirkungen dieser autoimmunologischen Phänomene ausgesprochen selten sind. Vielleicht kann man die Vektorimpfstoffe auch noch wesentlich verbessern, wenn der Mechanismus besser verstanden ist, der jetzt zu diesen Komplikationen geführt hat. Eine Frage besteht sicher auch, wie verhält sich das eigentlich mit anderen Vektorimpfstoffen wie Sputnik V oder sonst im Einsatz befindlichen Vektorimpfstoffen? Bislang gab es dieses Sicherheitssignal ja so klar nicht. Und deshalb ist es aus meiner Sicht definitiv zu früh, das ganze Wirkstoffprinzip in Frage zu stellen. Ich glaube auch, es ist derzeit nicht klar, ob es sich um einen Wirkstoff oder einen Klasseneffekt handelt.
Also genau hinschauen, aber Vektorimpfstoffe nicht gleich ganz verdammen. Vielen Dank, das war Dr. Christoph Spinner von der Technischen Universität München. Er forscht selbst zum Impfstoff von Johnson & Johnson. Danke.
Vielen Dank.